Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unseren Predigttext haben wir vorhin in der Epistellesung schon gehört, aber mal Hand aufs Herz, wissen Sie noch Bescheid? Nein, ich lese ihn deswegen nochmal vor, dass wir es nochmal mit aufmerksameren Ohren hören. Aufgeschrieben im Brief des Apostels Paulus an die römische Gemeinde im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, liebe Schwestern und Brüder, irgendwie ist dieser Apostel Paulus ganz schön dreist. Selbstbewusst und laut wie der Außenminister einer Weltmacht verkündigt er, dass der Friedensvertrag zwischen Mensch und Gott jetzt ratifiziert worden sei und in Kraft treten würde. Wiedergutmachungsleistungen von uns Menschen werden nicht verlangt und man könne jetzt ins Reich Gottes wechseln, ohne besondere Formalitäten und Ausweispapiere, wie über eine grüne Grenze. Nun sind wir denn gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Haben wir Frieden? Schaffen wir es, den Frieden so zu halten? Wir haben ihn, schreibt Paulus. Nicht arbeitet dran, geht auf ihn zu. Nein, wir haben ihn. Aber haben wir Christen überhaupt schon Frieden untereinander? Da braucht man gar nicht so weit zu gucken. Guck mal in die Geschichte. Es war ein westliches Heer von Katholiken, das Ostrom erobert hat und so die Bahn bereitet hat, dass Konstantinopel 1452 erobert werden konnte durch die Muslime. Oder vor knapp 30 Jahren, gar nicht so weit weg, in Kroatien, da haben sich katholische und orthodoxe Christen gegenseitig bis aufs Messer bekämpft und haben mit größter Wollust gegenseitig sie ihre Kirchen ruiniert. So aber haben wir Frieden mit Gott, sagt Paulus. Aber wo ist er? Wenn wir in die Welt schauen, dann fehlt er uns doch überall. Ist doch überall schier ein Inferno von Schmerz, Krankheit, Tod, Unfrieden, Ungerechtigkeit, Vertreibung, Krieg, ein Jammertal, in dem dann die Schwächsten als Erste zugrunde gehen. Braucht man ja nur an die türkisch-griechischen Grenzzäune zu schauen. Also ist Paulus tatsächlich wirklich so dreist? Oder ist er vielleicht nur ahnungslos oder gar ein Zyniker? Warum denn mit einem Gott Frieden machen, der so viel Schlimmes und so viel Verzweiflung zulässt? Machen wir einen Sprung. Am Ende einer Predigt gibt es normalerweise immer den Kanzelsegen. Wenn ich ihn jetzt spreche, ist es noch nicht. Freut euch nicht zu früh, es dauert noch. Der Kanzelsegen lautet: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ein Friede, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. Ein Friede, der also unvernünftig ist. Ist das der Friede, den Paulus verkündet? Es ist ein Friede, der seine Hoffnung und seine Kraft nicht aus der Gegenwart bezieht, sondern im Blick auf das, was kommt. Nein, Paulus, ich muss ihm Abbitte leisten, ist weder dreist noch ahnungslos und ein Zyniker ist er schon gleich gar nicht. Aber er will einen Weg zeigen, wie der Friede aus dem Inneren herauswachsen kann ins Äußere, mit der Kraft einer kleinen Pflanze, von der wir wissen, Eine kleine Pflanze kann sogar einen Felsen sprengen, eine ganze Wehrburg zum Einsturz bringen. Und um diesen Frieden zu bekommen, da meint Paulus, musst du dich aufmachen. Einmal den ganzen Unfrieden, die ganze Ungerechtigkeit, das ganze Chaos dieser Welt durchschreiten, einmal um diese ganze Welt herumgehen und immer wieder mal Halt machen. Bei dieser Wanderung rund um die Welt und ihre Unzulänglichkeiten wäre die erste Station eben, ich muss meinen Frieden mit Gott machen, nicht er mit mir. Von seiner Seite, er ist alles klar. Er hat sein Liebstes geopfert, damit wir Menschen ihm seine Liebe auch glauben, sie ihm abnehmen. Also liegt's an mir. Ich bin dran. Ich muss mein Verhältnis zu Gott klären. Ich muss damit zurechtkommen, dass er diese Welt so rätselhaft, so ungerecht gemacht hat, dass ich ihren Sinn nicht verstehe und ihr Ziel auch nicht. Ich muss ihm diese Ungerechtigkeit nachsehen, mit der er uns Menschen leben lässt, dass die einen eben ein Leben führen ohne Sorgen und ohne Probleme und die anderen ein Leben führen müssen, wo sie so lange weinen, bis sie keine Tränen mehr haben. Ich muss versuchen, Gott zu verstehen, dass er mich so hat werden lassen, wie ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen, mit meinen Ängsten und meinen Verletzungen, die so langsam heilen. Oder muss ich viel aus dem Weg räumen, ehrlich gesagt, bevor ich meinen Frieden mit Gott machen kann? Aber bevor ich die Angst, den Hass, die Gleichgültigkeit und den Zynismus, den ich in mir trage, hinter mir lasse, schaue ich mir diese Welt noch mal genau an. Und ich nehme mir Begleiter mit, nämlich den Frieden mit Gott und die Hoffnung. Zweite Station auf diesem Weg rund um die Welt. Wir beginnen uns unserer Trübsale zu rühmen, so sagt Paulus. Nun klar, liebe Schwestern und Brüder, als Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, da war die Lebenswirklichkeit der Christen eine andere, als es unsere Lebenswirklichkeit ist. Die waren damals allenthalben in Lebensgefahr. Überall auf dem ganzen Kontinent, also der ganzen bekannten Welt, da wurden Christen unterdrückt, zu Sklaven gemacht, gefoltert, den Tieren im Zirkus vorgeworfen. Es ist eigentlich den Christen niemals verheißen gewesen, so wie es Karl Barth, der große Theologe, sagt, wir wären Teil der triumphierenden Anhängerschaft einer Weltreligion. Wo ist also der Platz der Christen nach Paulus auf diesem Weg rund um die Welt? Er ist an der Seite derer, die niedergedrückt werden. Er ist an der Seite derer, die niedergehalten werden. Er ist an der Seite derer, die zur Flucht getrieben werden. Er ist an der Seite derer, die niedergemetzelt werden. An der Seite derer, die jetzt an den türkisch-griechischen Grenzzäunen verzweifelt darauf warten, irgendwo eine Zukunft zu finden. Christen sind diejenigen, die sich ihrer Leiden nicht schämen, sondern, das meint Paulus, sie werden sich stellvertretend für die anderen ihrer Leiden und ihrer Unterdrückung rühmen. Naja, wenn heutzutage Menschen sich ihrer Bedrängnisse rühmen, kommt das heutzutage mehr ein apartes Beigeschmäckle als zu Zeiten des Paulus. Wie war das damals? Da sind die frühen Christen singend im Zirkus, in den römischen Stadien, in die Pranken der Löwen hineingelaufen. Aber das hatte Überzeugungskraft. Oder gehen wir knapp mal 30 Jahre zurück in unserer Nachbarschaft. Es waren Christen, die mit der Unterdrückung nicht mehr leben wollten und diese Unterdrückung mehr und mehr öffentlich gemacht haben. Sich einfach dem, was Leben unterdrückt, entgegengestellt haben. Also auf dieser zweiten Station dieses Wegs um die Welt wollen wir das Elend, die Drangsal nicht verschweigen, aber auch nicht still tragen, sondern öffentlich machen. Das muss sein. Es findet immer wieder, wie in einem Schweinezyklus, die Diskussion statt, ob Kirche sich zu politischen Fragen äußern darf. Und dann hört man meistens, die sollen das Evangelium verkündigen, aber sie aus der Politik rausholen. Aus der Tagespolitik, ja. Aber da, wo Unrecht ist, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo falsche Wege eingeschlagen werden, wo auch wieder göttliche Wege eingeschlagen werden, da kann, muss und soll die Kirche ihren Mund aufmachen. Elend muss öffentlich gemacht werden. Dritte Station. Trübsal bringt Geduld. Wir leben in ungeduldigen Zeiten. Es ist so. Und Geduld ist etwas, was einem nicht in die Wiege gelegt wird. Kennt jemand von euch einen Säugling, der geduldig geboren wurde? Also ich kenne keinen. Weil jedes Kind, wenn es die Hosen voll hat oder Hunger hat, schreit es. Wird es ganz ungeduldig. Jetzt, sofort brauche ich was. Geduld ist eigentlich eine Kulturtechnik, die wir uns im Lauf unseres Lebens mühsam erwerben, mit vielen Erfahrungen, die wir machen. Manchmal schmerzhaften Erfahrungen. Man kann es an einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen. Erdbeeren. Die meisten Leute lieben Erdbeeren. Früher war es so, Erdbeeren gab es, wenn es Erdbeeren gab. Heute gibt es Erdbeeren das ganze Jahr über, kommen sie irgendwo aus Argentinien oder aus Israel. Oder man hat sie in der Kühltruhe und wenn man an Weihnachten sagt, jetzt habe ich aber Lust auf Erdbeerkuchen, geht man in den Keller, macht die Truhe auf, wahlweise den Tiefgefrierschrank, holt sich die tiefgefrorenen Erdbeeren, backt seinen Kuchen, gut ist. Lässt sich auch mit Kirschen und Himbeeren und sonstigen machen. Aber wenn ich etwas immer zur Verfügung habe, verliert es langsam an seiner Besonderheit. Und wir verlieren die Geduld, zu warten, bis Kirschenzeit ist, bis Erdbeerzeit ist oder bis Himbeerzeit ist. Und obwohl die Geduld eine Kulturtechnik ist, die wir Menschen uns langsam und mühsam anerzogen haben über Generationen hinweg und jeder in seinem individuellen Leben, soweit es ihm oder ihr möglich war, es gibt Menschen, die werden nie geduldig und andere werden es früher, manche irgendwann. Wenn wir in dieser ungeduldigen Zeit uns nicht wieder darauf besinnen, dass alles seine Zeit hat, dann wird es nicht gut werden. Wir erwarten viel zu schnell wirksame Strategien, wenn etwas fehlt, was uns gerade durch den Kopf geht. Waren Sie letzte Woche einkaufen? Ich schon. Bei Aldi gab es nur noch 2 Päckchen vierlagiges Klopapier. Da erwarte ich natürlich als Kunde, dass sofort unendlich viele Vorräte da sind. Das ist für uns ungewohnt, dass da etwas nicht zu unserer Verfügung ist. Und am gleichen Tag hatte ich abends eine Sitzung, bin ich gefragt worden, da haben Sie auch schon Hamsterkauf gemacht? Da habe ich gesagt, Hamsterkauf? Ja, habe ich vor ungefähr 35 Jahren mal gemacht. Da habe ich 2 Hamster gekauft, die hießen Ambrosius und Bartholomäus, aber die wurden nur ein Jahr alt. Aber ansonsten, was steckt da in uns drin? Die Angst, nicht immer alles gleichzeitig zu haben? Die Ungeduld? Ich denke, da lohnt es sich tatsächlich zu lernen. Trübsal aber bringt Geduld. Und es muss gar nicht einmal ein schlimmer Trübsal sein. Dann hat man halt keine 10 Päckchen Klopapier auf Vorrat. Himmel. Wenn ihr jetzt nachdenkt, würdet ihr selber noch auf tausende solcher Beispiele unserer ungeduldigen Zeiten kommen. Es braucht Geduld. Es braucht Geduld, wenn Menschen unterschiedlichen Alters zusammenleben. Es braucht Geduld, wenn Fremde kommen, die ihre Fremdheit verlieren wollen, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen, braucht es Geduld, um einander zu verstehen. Es braucht auch immer wieder hartnäckige Geduld, um die Kirche aus ihrem dogmatischen Dornröschenschlaf wach zu küssen. Das braucht Geduld und Beharrlichkeit. Und ich denke mittlerweile wirklich, unsere Zeit, wir alle, brauchen nichts dringender als geduldige Menschen, hartnäckige, beharrliche, querköpfige, eigensinnige. Und das alles im Namen Jesu. Keine großmächtigen Lautsprecher, Selbstdarsteller, Aktionismusvertreter und Krisenmanager. Vierte Station. Geduld, sagt Paulus, bringt Bewährung. Glaubwürdig ist eben nur, wer sich bewährt. Glaubwürdig werden wir als Gemeinde, als Christen, nicht durch Moralpredigen, nicht durch tolle Aktionen à la hoppla hopp, sondern durch geduldige Nächstenliebe im Kleinen. Wie gehen wir als Christen miteinander um? Wie offen sind wir mit unseren Häusern und unseren Seelen? Wie stehen wir füreinander ein? Wie sind wir füreinander da? Das ist die Bewährung, die sich durch die Geduld auftut. Wie stehen wir auch für Fremde ein, die zu uns kommen? Und schließlich die letzte Station. Bewährung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Es hat sich auf dieser Welt, seitdem sie besteht, noch nie etwas zum Guten gewendet, ohne die Hoffnung. Und aus unserem Glauben heraus gesehen hat diese Hoffnung ganz konkrete Bilder. Wir hoffen nicht auf ein prall gefülltes Sparkonto, auf eine ertragreiche Erbschaft, die unser Leben leichter macht. Wir hoffen nicht auf Ruhm, wir hoffen nicht auf Ansehen, wir hoffen nicht auf Ehre. Nein, wir hoffen auf eine Welt, in der dieser Friede mit Gott sichtbar wird. Wir hoffen auf eine Welt, in der Gott abwischen wird, alle Tränen von unseren Augen. Eine Welt, in der der Tod nicht mehr sein wird, kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Und für diese Hoffnung haben schon viele Generationen von Christen vor uns den Weg durch das Leid dieser Welt angetreten. Wären sie nicht gewesen, dann wüssten wir nichts von der ewig lebendigen Kraft und der ewig stark machenden Hoffnung. Und weil wir drum wissen, sind wir doch mal ganz ehrlich, dann können wir schon die einen oder anderen Wehwehchen, Drangsale, Trübsale, Unbeweglichkeiten oder auch Leiden auf uns nehmen. Meinen Sie nicht auch? Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.